Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute habe ich hier bei mir die Frau Tamara Schenk. Frau Schenk ist Research Director bei CSO Insights, wohnt in Wiesbaden, ist verheiratet, hat eine Katze. Das erstmal so zum Anfang. Aber weswegen ich Frau Schenk hier heute bei mir habe, das wird sie vielleicht gleich selbst sagen. Frau Schenk, erstmal herzlich willkommen.
Ja, freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Ja, Frau Schenk, Sie sind hier heute in meiner Podcast-Episode, weil ich Sie vor längerer Zeit kennengelernt habe in einem Workshop, Thema Sales Enablement. Ich selbst bin ja als Vertriebsberater auch sehr viel in Organisationen unterwegs und natürlich auch wird immer wieder das Thema gelenkt auf genau diese Begrifflichkeit Sales Enablement. Deswegen ich Sie ja heute mal vor das Mikrofon gezerrt habe und Sie sich bereit erklärt haben, mir einfach so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen, mit mir einfach ein bisschen zu diskutieren, was ist das Thema überhaupt. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht möchten Sie erstmal so ein, zwei Sätze zu Ihrer Person nochmal sagen und wie sind Sie zu diesem Thema Sales Enablement gekommen?
Ja, das war ein ganz spannender Weg, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also ich habe in meiner Karriere, bevor ich zu dem Thema kam, verschiedene Vertriebs-, Business Development, dann auch Consulting-Rollen gehabt, auch meistens eigentlich im internationaleren Umfeld. Und ich war dann einige Jahre bei der IT Systems, also große IT-Service-Provider. Und da kam diese Frage nach Sales Enablement dann eigentlich auf, als wir mal wieder eine Vertriebsrestrukturierung durchgeführt hatten und ich mich dann eigentlich gefragt habe, wie unterstützen wir eigentlich unsere Vertriebsmitarbeiter, um höhere Ziele mit weniger Menschen zu erreichen. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, da war eigentlich zu dem Zeitpunkt, das war 2008, 2009, da war eigentlich nicht viel organisiert. Ja, also es gab unheimlich viel natürlich, aber alles an ganz vielen verschiedenen Stellen. Also Content war dann an wirklich weit über 30 Stellen zu finden, weltweit für die Vertriebsmitarbeiter. Und damals hatten wir es noch gar nicht direkt angefangen, die Trainingsservices alles zu sortieren. Und da hat sich dann eigentlich gefügt, dass ich einen Executive Sponsor gefunden hatte, der zu dem Zeitpunkt eigentlich ein ähnliches Problem hatte. Der hat nämlich die verschiedenen Produktportfolio-Sichten, die es im Unternehmen gab, konsolidiert und alle zusammengeführt und hat sich auch einen Weg gesucht, wie kommuniziere ich das sinnvoll für den Vertrieb. Also damals war das noch sehr produkthaltig ausgerichtet und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir erstmal das Thema Content, also alles, was Vertriebsmitarbeiter brauchen, um mit Interessenten und Käufern sinnhaft in Kontakt zu treten, dass wir das einmal strukturiert organisiert haben, auf eine Plattform gebracht haben. Und dann ging es natürlich über die Jahre Schritt für Schritt weiter, weil dann sieht man, okay, wir haben jetzt zwar alles auf einer Plattform, das ist schön, aber dann fällt natürlich viel mehr Licht auf den Content an sich, wo man dann feststellt, viel zu produktplastisch, viel zu viel Feature and Functions, viel zu wenig Business Value für die Käufer. Dann war das die Zeit, wo dann plötzlich alles in die Cloud ging und die Käuferrollen andere wurden und die Fragen auch von Käufern andere wurden. Es ging dann plötzlich nicht mehr um Cost Savings per se, sondern Cost Savings eher als ein Mittel zum Zweck, weil dann nämlich Finanzrollen gefragt haben, ja und, wie passt das in mein EBIT-Programm? Also ein ganz, ganz, ganz anderes Verkaufen war dann sehr schnell gefordert und da musste man auch den ganzen How to Sell, ja also diesen ganzen Ansatz, wie verkaufen wir eigentlich für moderne Käufer, wirklich neu ausrichten. Und ja. Content ist nur ein Thema, geht natürlich um Skills, Methoden, Prozesse, Training, auch Vertriebscoaching, das ist so das ganze Paket, was wir heute auch unter Sales Enablement verstehen.
Okay, okay. Total spannend. Jetzt müssen wir, glaube ich, für unsere Kunden und für unsere Hörer, die ja teilweise im Konzernbereich tätig sind, aber eben auch großenteils im mittelständischen Bereich, vielleicht nochmal so ein bisschen Erklärung abgeben, was ist Sales Enablement? Also es geht um Content, es geht um Unterstützung, skalierbare unterstützende Dienstleistungen. Wie könnten wir einem Geschäftsführer eines Unternehmens mit 1000 Mitarbeitern erklären, was Sales Enablement ist und wo es ihn möglicherweise in seinem Daily Business unterstützen kann?
Ja, also Sales Enablement ist eine bereichsübergreifende Disziplin, die strategisch ausgerichtet sein sollte, die immer das Ziel hat, Vertriebsergebnisse deutlich zu steigern und zu verbessern und war eigentlich vorhersehbar zu verbessern und wird erreicht dadurch, dass es eben konsistente, skalierbare Services für Vertriebsmitarbeiter gibt, ob das jetzt Content in verschiedenen Formen ist, ob das jetzt verschiedene Trainingsangebote sind, ob das Coaching-Angebote oder eben auch Vertriebstools sind. Wichtig, dass man eben nicht nur Vertriebsmitarbeiter, sondern auch ihre Manager mit adressiert, so dass man eben das Ziel erreicht, in jeder Interaktion mit Kunden, egal wo die in ihrem Prozess stehen, werthaltig, relevant und möglichst auch differenzierend erscheinen kann, ne, als Grundvoraussetzung, um dann auch Ergebnisse zu steigern.
Ja, ja.
Also die Notwendigkeit kommt, ja, sorry.
Wie bitte?
Ja, ich glaube, die Notwendigkeit wird dir jemand sagen, ja gut, also wir haben unsere Top-Line erreicht, wir haben unser Umsatzziel erreicht, läuft alles. Ne? Also das hört man ja dann ganz oft. Wenn man dann aber ein bisschen drunter guckt, und das sehen wir halt bei CSO Insights in den letzten Jahren sehr deutlich, dass zwar Unternehmen ihre Top-Line-Umsatzziele erreichen, aber nicht, weil die Vertriebsmannschaften produktiver oder erfolgreicher geworden sind. Und dieses Gap, das wird eigentlich größer im Moment. Man hat auf der einen Seite ein sehr verändertes Käuferverhalten, auch im B2B-Bereich. Das kann man gar nicht mehr wegreden. Man sieht, naja, Umsatzziele kriegen wir eigentlich hin, aber wenn ich drunter gucke auf die Vertriebszielerreichung in Vertriebsorganisationen, auf Win-Rates, dann muss man sehen, dass die entweder gleichbleibend nicht gut sind oder sogar ein bisschen abfallen. Also das Problem liegt eine Ebene weiter drunter.
Ich glaube, ja, das ist auch das, was ich häufig in den Unternehmen beobachte, die ich berate. Man schaut eben sehr stark auf den Umsatz. Und wenn die Zahl erreicht wird oder knapp erreicht wird, spricht man immer noch dann von einem guten Ergebnis, zufriedenstellenden Ergebnis. Wohingegen natürlich, was Sie sagten, die Winrates auch hier zu berücksichtigen sind. Und was ich als Organisationsberater auch wahrnehme, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuation im Vertriebsaußendienst. Also das ist ja etwas, was ich vor Jahren so gar nicht wahrgenommen habe, aber heute zunehmend häufiger. Das Unternehmen sagen, es ist echt schwer, ein Vertriebsteam, ein großes Vertriebsteam zu führen, die Zufriedenheit hochzuhalten. Auf der Mitarbeiterebene höre ich bei Befragungen häufig so Dinge wie, wir fühlen uns nur noch gepusht, also wir werden nur noch gedrückt und wir müssen Produkte in den Markt schütten. Das widerspricht ja all den Prinzipien, die wir heute so unter Agilität auch diskutieren, nämlich Transparenz, Eigenverantwortlichkeit, Hierarchie offen, kommunikativ, kundenzentriert. Also das kundenzentriert ist ein ganz großes Schlagwort für viele Vertriebler und Buzzword, weil sie sagen, ja, wir sind doch kundenzentriert, wir kennen unsere Kunden seit Jahren. Ja, wir haben eine gute Beziehung und also wir brauchen kein Research, also unsere Vertriebler brauchen nur Fragen, die haben so ein gutes Händchen. Ja, aber das ist dann eher so der Kumpelverkauf nach dem Motto, die haben so ihre Stammkunden, die sie gut kennen, aber kennen sie wirklich die Pains und die Bedürfnisse. Und was ich eben auch häufig wahrnehme, ist so ein klassisches Silo-Denken so zwischen Marketing und Vertrieb. Dazwischen ist nicht nur eine Wand, da ist so eine doppelwandige Stahlplatte, die es gilt, mal durchzuschweißen. Deckt sich das so mit Ihren Beobachtungen, Erfahrungen oder?
Ja.
Wie schätzen Sie das ein?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt nach wie vor größere Herausforderungen zwischen Marketing und Vertrieb, aber auch zwischen Vertrieb und Service. Ja, also das wird oft immer eher etwas unterbelichtet betrachtet, aber dort sind die Friktionen eigentlich noch genauso stark vorhanden, wenn es im Unternehmen sind, dass wirklich in Silos und Business Units in so einer Kultur auch gewachsen ist. Was ganz interessant ist, wir haben letztes Jahr in unserer übergreifenden Sales-Performance-Studie mal geguckt, wie denn eigentlich die Auswirkungen von der Unternehmenskultur auf die Ergebnisse sind. Und da konnte man sehr gut feststellen, dass die Vertriebsorganisationen, die die besten Ergebnisse haben, da ging es eben nicht um Produkte verkaufen, sondern um Probleme, Geschäftsprobleme für Kunden zu lösen. Das war das eine Thema, das sehr, sehr hoch kam. Und das andere sehr wichtige Kriterium war eben, dass nicht eine Vertriebskultur, auch nicht eine Produktkultur, auch nicht eine Servicekultur entscheidend ist, sondern dass die erfolgreichsten eigentlich wirklich eine kundenzentrierte Unternehmenskultur haben. Ja, und das zeigt dann nochmal deutlich, also wenn ich vom Kunden her arbeite und denke, dann ist das eines, aber das heißt auch, ich muss meine Prozesse und meine Systeme so ausrichten. Und mir geht es genau wie Ihnen in der Wahrnehmung und ja auch selber lange im Vertrieb gewesen. Wir sagen uns immer alle, wir sind total kundenzentriert. Nur wenn man dann mal in unsere eigenen Vertriebsmeetings reingucken und reinhören, über wie viele Kundenthemen wir da eigentlich sprechen. Eigentlich nicht, wir reden über interne KPIs und wie wir diese Zahlen machen. Da manifestiert sich das dann so.
Ja. Also ich merke das, wenn ich in meiner Vertriebsberatung mit meinen Teilnehmenden, also mit den Key Accounter, mit den Vertriebsleitern, Vertriebsmitarbeitern Interviews vorbereite für kundenfokussierte Interviews. Wie wichtig ist da erstmal die richtige Sicht auf die Methode Interview zu legen, dass Sie eben nicht nur fragen, so vereinfacht dargestellt, und Frau Schenk, wie toll finden Sie mein Produkt, sondern das Produkt zu lassen, wirklich den Kunden mit seinen Bedürfnissen in den Vordergrund zu stellen. Und dann der Aha-Effekt, wenn die Personen die Interviews durchgeführt haben, die sagen, wow, das ist ja, hat ja eine Qualität, mit Kunden mal in einer ganz anderen Art und Weise in den Dialog zu treten, sie zu befragen, zu hören, tiefer zu fragen, die Frage hinter dem Bedürfnis oder dem Schmerzpunkt zu fragen und dann daraus letztendlich zu schöpfen. Das ist ein enormer Erkenntnisgewinn, den die Mitarbeiter aus meiner Beobachtung mal erhalten. Jetzt nochmal bezogen auf Ihre Thematik, Sales Enablement. Wie kann sich jetzt ein Unternehmer das vorstellen? Ist das letztendlich ein Methodenkoffer? Ist das ein Mindset? Ist das eine Managementmethode? Krempeln Sie das Unternehmen komplett um? Arbeiten Sie mit Vertrieb und Marketing? Sorry, das waren jetzt ein bisschen viel Fragen. Sie dürfen sich jetzt auswählen, auf welche Frage Sie antworten.
Ja, also wir definieren es als Disziplin. Ja, das kann als Funktion daherkommen, das kann als Programm oder Initiative geführt werden. Das muss sich entwickeln über die Monate und Jahre, in denen sich ein Unternehmen mit dem Thema beschäftigt. Also ich erkläre es immer ganz so. Es gibt ja kein Unternehmen, das nichts für den Vertrieb tut. Das Gegenteil ist ja der Fall. In jedem Unternehmen ist ja eigentlich jede Funktion da. Ja, wir helfen dem Vertrieb. Ja, wir ja auch. Ja, wir machen Content, wir machen Produktbroschüren, wir machen Trainings, wir machen Coaching, wir haben neue Tools, wir haben neue Methoden, wir haben diese Hilfsmittel und jene Templates und so weiter. Sie sehen schon, was so rausläuft. Ganz viele Funktionen werfen einfach sehr viel auf den Vertrieb oder über den Sound zum Vertrieb. Und das bedeutet, wenn man sich mal auf die Vertriebsseite stellt, das ist jede Menge Konfusion. Die Dinge sind nicht konsistent, die Wertebotschaften passen nicht zusammen. Auch die Aussagen über Produkt-Roadmaps und ähnlich sind oft inkonsistent, passen nicht zusammen. Was macht ein Vertriebler, der oder sie extrem unter Druck steht? Die schalten wirklich ab und nutzen das, was sie auf ihrem Laptop letzte Woche, letzten Monat, letzte halbe Jahr schon genutzt haben. Und das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Es geht jetzt nicht darum, eine Superfunktion aufzubauen, die alles in sich reinzieht wie ein Staubsauger. Es geht darum, eine strategische Rolle zu haben, die orchestrierend ist und sagt, schaut mal, liebes Marketing, eure Wertebotschaften, die gehen bis hierher. Lass uns mal an der Customer Journey ausgerichtet weiterdenken. Was brauchen Vertriebler, wenn wir vom Lead zur Opportunity übergegangen sind? Ja, da müssen wir andere Content Assets haben. Da kommen noch Templates dazu. Da haben wir eine andere Botschaftenstruktur. Die ist dann eben immer spezifisch für eine bestimmte Käufersituation. Und dann kann man auch schön diskutieren mit Marketing und Produktmanagement. Wir müssen Kunden an ihrem Geschäftsproblem abholen. Ja, das Problem ist ja oft, dass viel, viel, viel zu früh Produkte ins Spiel kommen, wo der Kunde noch gar nicht das Problem verstanden hat, geschweige denn den Impact des Problems. Und dann habe ich eine maßgeschneiderte Lösung und der Kunde weiß dann gar nicht, wie passt das zusammen, wenn man gar nicht noch das Problem sauber erörtert hat und die Konsequenzen aufgezeigt hat. Also die Produktzentriertheit, die wir gerade in vielen Industrieunternehmen noch haben, ist eigentlich eins der Probleme, die dem diametral im Weg stehen, weil die modernen Käufer heute können sich darüber online informieren. Was sie brauchen, ist jemand, der ihnen das in ihren Kontext setzen kann, auf ihr Geschäftsproblem bezogen, sodass sie dann die gewünschten Ergebnisse erreichen können. Und das ist halt ein ganz anderes Verkaufen als ein produktorientierter Vertrieb, der noch vor einigen Jahren funktioniert hat.
Ja, eben. Also wir sprechen ja zwar seit Jahrzehnten über Lösungsvertrieb, aber ich kenne nur wenig Organisationen, die das wirklich in der Konsequenz durchführen. Nämlich eine Lösung zu bieten, heißt ja, ich muss erstmal durch die Diagnose das Problem des Kunden erfassen.
Genau, wir müssen erst das Problem festhaben, weil sonst haben wir nämlich den Lösungs-Push-Vertrieb, so einen Produkt-Push-Vertrieb hatten.
Ja, ich habe noch vor Augen oder im Ohr, dass ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens zu seinen Vertriebsleitern sagt, wir brauchen mehr Quick-Wins. Wir brauchen mehr Dinge, die so schnell sich umsetzen lassen. Mag ja durchaus zwischendurch mal den Vertrieb beflügeln, wenn man ein paar Produkte in den Markt bringt, die mal schnell irgendwie als Schnelldreher ein bisschen Umsatz oder auch die Provision in die Höhe bringen. Aber das ist eben nicht die Philosophie, die ich...
Also ein gutes Stichwort, Herr Hering, weil diese Produkte, die Schnelldreher und transaktionales Geschäft, das mache ich in Zukunft völlig ohne menschliche Interaktion oder ein Vertriebsmitarbeiter. Da ist die Technologie schon so weit, es läuft danach über E-Commerce durch. Da habe ich künstliche Intelligenz im ganzen Lead-Generierungs-Qualifizierungsprozess. Da werden wir eher eine Situation haben, dass wir dafür Vertriebsmitarbeiter nicht brauchen. Ja. Dass man was hat, was eine kurze Durchlaufzeit hat und uns hilft, Quartalszahlen zu erreichen. Völlig klar. Ja. Ja, aber der Fokus, wenn man jetzt Vertriebsmitarbeiter ausbildet, gehen wirklich ins komplexe Geschäft, wo Businessprobleme bei Kunden verstanden werden müssen und wo man das dann übersetzen muss. Was heißt das für unser Produktlösungsportfolio? Wie können wir damit eine Lösung für den Kunden generieren, sodass die Kunden ihre gewünschten Ziele auch erreichen können? Und das ist halt eine ganz andere Herausforderung, als über Features und Functions Bescheid zu wissen und die eben auch zu kommunizieren. Und es kommt dazu, dass wir auch mit anderen Käuferrollen vermehrt sprechen müssen. Ja, viel weniger mit Abteilungsleitern, die eine Funktion haben, sondern auch eher Entscheidungsgremien wichtig sind. Mhm. Also ich muss mit verschiedenen Rollen auch umgehen können. Mhm. Auch das möchte gelernt sein. Und wir kennen es von unseren Untersuchungen. Wir haben letzten Jahr das erste Mal eine Käuferpräferenzenstudie gemacht. Und da ist es schon erschreckend, wenn man sieht, dass die Käufer sagen auf die Frage, was sind ihre Top 3 Ressourcen, wenn sie ein Geschäftsproblem zu lösen haben, und es sind nicht Vertriebsmitarbeiter, auf die sie zugehen. Mhm. Die eben nicht als problemlösend wahrgenommen werden im Moment noch, sondern eher, ja, sind Vertriebler. Genau. Ist nicht schlimm, tut auch nicht weh, aber sind Vertriebler. Genau. Nicht als problemlösend war. Ja. Und darauf zieht natürlich Sales Enablement ab, wirklich eine Vertriebsmannschaft so in die Lage zu versetzen, dass sie diese Interaktion, diese Gespräche halt wirklich relevant und werthaltig und differenzierend halt auch führen kann.
Also es geht im Kern darum, zum einen erstmal die ganzen Aktivitäten in einer Organisation, die Vertrieb unterstützen können oder bereits tun, in irgendeiner Weise zu automatisieren, den Vertrieb besser oder geordneter oder sinnvoller zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus den Mitarbeiter zu befähigen, mehr in der beratenden Rolle zu fördern und zu entwickeln, auch in Hinsicht Content Marketing und den reinen Produktverkauf eher ein Stück weit zurückzunehmen. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin so ein paar oder eben gerade noch so ein paar Punkte genannt von künstlicher Intelligenz und Marketing-Automatisation. Jetzt komme ich auf den klassischen Einwand, den mir dann häufig Führungskräfte entgegenbringen. Ich komme hier aus Bielefeld, Herford, Ostwestfalen. Wir sind hier schon dunkel, außer sind im Herzen der Metropole Bielefeld. Wir haben ja auch Großindustrie wie Dr. Oetker und Seidensticker und Schüco. Aber wir haben eben auch viel Mittelstand. Dafür ist ja hier die Region auch bekannt. Also Unternehmen mit 500 bis 800 Mitarbeitern, Maschinenbau, Möbelbau etc. pp. Sagen wir, Herr Hering, das ist ja schön und gut, aber was Sie erzählen, T-Systems, Amazon, Google, das ist schöner als Unterhaltung für den Abend. Nur bei uns tickt das eben anders. Bei uns ist Vertrieb anders. Wie reagieren Sie auf so eine Antwort?
Ja, in der Tat kann es ja schon auch sein, dass zum heutigen Zeitpunkt es noch anders ist. Ich würde nur einfach immer davor warnen, vor der Annahme, das ist auch morgen bei uns noch anders. Also grundsätzlich, wenn ich meine Käufer im Moment nicht über soziale Netzwerke erreiche, dann sollte ich dort keine Zeit verschwenden. Aber es geht alles sehr, sehr schnell im Moment. Ja, also heute, was Käufer eben mitbringen in diesem Umfeld, wenn sie für ihr Unternehmen Kaufentscheidungen treffen, ist ihre ganz persönliche Erfahrung als privater B2C-Kunde. Und dort ist alles auf mich zugeschnitten. Da habe ich eine ganz, ganz schnelle Antwort. Da kriege ich auf mich zugeschnittene Angebote entsprechend nachgehalten, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet. Aber da ist bereits schon jede Menge künstliche Intelligenz dahinter. Und das wird nicht Halt machen vor der B2B-Welt. Die Frage ist jetzt eher, in welchen Schritten kommt das auf uns zu? Und dass Käufer viel mehr Informationen über Produkte sich selbst holen können und die Vertriebskompetenz eher darin schätzen, es in ihren Kontext zu bringen. Ich denke, das zeichnet sich überall ab. Und das wird auch ein Trend sein, der zunimmt, sodass also eher die Rolle, was sind wirklich die Kernkompetenzen von Vertriebsmitarbeitern heute, die ändert sich eben sehr stark.
Ja, ja. Also Ihr Fazit, das ganze Thema Sales Enablement ist also definitiv kein strategischer Ansatz, ausschließlich auf Konzern- oder Großunternehmensebene, sondern auch für den Mittelstand. Habe ich so verstanden?
Und da ist es natürlich viel einfacher. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Rolle habe, die Vertrieb und Marketing gemeinsam fahren will, ist es natürlich viel einfacher, die Abstimmung hinzukriegen. Ja. Also wir werden uns oft gefragt, was ist in kleinen Unternehmen anders? es ist einfacher.
Ah ja, gut.
Es ist einfacher. Mhm. Ja, ich habe viel weniger Koordinations- und Orchestrierungsaufwand über 5 Business Units, vielleicht nur über eine. Und wenn Funktionen zusammengelegt sind, ist vieles einfacher.
Ja, ja. Frau Schenk, wie immer ist es bei so spannenden Themen wie Ihrem immer die große Herausforderung, in der Kürze der Zeit, das an herauszuholen, was für unsere Hörer hörenswert ist. Ich hoffe und denke, es ist uns gelungen. Ich gucke auf die Zeit und stelle wieder fest, Menschenskinder, 20 Minuten verflogen. Ich könnte jetzt stundenlang mit Ihnen weiter plaudern. Ich werde das sicherlich auch mit Ihnen noch fortsetzen. Ich werde jetzt hier unseren Zuhörern auch nochmal in den Shownotes Hinweise geben, wo man Sie, also als Person, Frau Schenk, Tamara Schenk und auch Ihre Organisation im Internet finden kann. Ich werde das also entsprechend verlinken und hoffe, dass Sie da entsprechend auch entsprechend Seiten haben, wo man dann auf Veranstaltungen nochmal gelenkt wird, die dann durchführen. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein oder zweimal live in Workshops erlebt und muss sagen, das ist immer klasse. Ich habe viel, viel mitgeschrieben, weil Sie da einfach ein sehr profundes Wissen in dem Thema mitbringen und sehr viel Erfahrung, die einfach Gold wert sind. Also kurze Abschlussfrage, Frau Schenk, Sales Enablement, ist das ein Thema für unsere Organisation, für die Zukunft? Wird uns das noch die nächsten Jahre begleiten? Oder sagen Sie, das hat jetzt so einen Hype und es wird vielleicht nochmal was anderes geben? Ist das momentan so der, Entschuldigung, darf ich sagen, heiße Scheiß?
Ja, es ist eine sehr, sehr stark wachsende Disziplin im Vertrieb, gar keine Frage. Also inzwischen haben über 61% der Unternehmen sowas wie Sales Enablement und bestimmte Industrien sind bei weit über 70 oder 80% bereits angelangt, auch wenn sie es anders nennen. Ja, aber sie haben Funktionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es macht definitiv einen Unterschied, wenn man auf Vertriebsperformance guckt. Also sieht man auch in unserer 2018er Sales Enablement Studie. Es wird oft in Verbindung gebracht, dann hängen natürlich eng zusammen mit Customer Engagement, mit Customer Experience. Das sind Themen, die man dann eigentlich gemeinsam damit auch anschauen sollte. Und natürlich alle Herausforderungen digitaler Vertrieb sollten dann auch in dem Zusammenhang mit betrachtet werden. Das wird uns noch beschäftigen. Ja.
Prima, klasse. Ja, super. Das war ein sehr, sehr schönes Fazit. Kleine Frage, die Studie, die Sie jetzt zwei, dreimal erwähnt haben, ist die auf Ihren Seiten verfügbar für unsere Zuhörer?
Das ist eine genau.
Okay,
gut, genau. Also,
dass die Teilnehmer dort eben entsprechend nachlesen können, ja?
Genau.
Super. Frau Schenk, es war total spannend, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren. Und wie gesagt, wir werden das sicherlich noch fortsetzen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für diese spannenden Informationen. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, es war für Sie auch interessant und informativ. Und alles Weitere dann hier auf diesem Kanal oder auf den Links, die ich jetzt gleich unten in den Show Notes noch veröffentliche. Vielen Dank, Frau Schenk.
Dankeschön, Herr Hering.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.